Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Es scheint zwar mir offenbar großen Spaß zu bereiten, Ehestifter zu spielen, und das zur Verblüffung der Beteiligten. So ging es auch Seitscher und ihrem Mann Klaus. Ehe sie sich versahen, waren sie verheiratet. Davon wollen wir heute berichten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Seitscher, wie kam es eigentlich dazu, dass du den Namen Sai Baba gehört hast?
Ja, 1986 habe ich das erste Mal von Baba gehört, durch Dina Rees. Die hat dann Samstag, Sonntag das Seminar gegeben und jeder, der wollte, konnte noch 5 Minuten sich was sagen lassen von ihr. Und ich habe eigentlich gedacht, naja, ich brauche das nicht, aber vielleicht... Wer weiß, was sie mir sagt, ist ja vielleicht doch ganz interessant. Und dann habe ich mich noch angemeldet. Und es wurde nur noch eine Person rangenommen. Und dann haben sie meinen Namen aufgerufen. Und ich war eigentlich noch gar nicht dran. Und das hat mich so richtig getroffen, ja, so tief berührt, dass ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie so geweint habe. Dann hat sie nur gesagt, ach, eine Aura wie ein Engel, lauter Gold, aber so ein schwaches Nervenkostüm habe ich ja noch nie gesehen. Und dann hat sie mir so einen Zettel in die Hand gedrückt. Hier, Adresse Sai Baba, dem schreib mal, der kann dir helfen. Und dann war es zu Ende. Und dann habe ich ihm aber trotzdem nicht geschrieben. Und dann hat aber eine Freundin ihm geschrieben und die hat mir dann erzählt, ja, ich habe dem Sai Baba geschrieben und seitdem sind so viele Wunder in meinem Leben passiert. Das hat mich natürlich schon interessiert und dachte ich, naja, da kann ich ihm ja auch mal schreiben, mal sehen, was denn bei mir passiert. Und dann habe ich ihm geschrieben und so eine Woche später, also ich hatte vorher nie von ihm gehört, nichts, nichts, nichts. Und auf einmal, überall, wo ich hinkomme, auch Leute, die ich schon länger kannte, auf einmal bin ich bei denen zu Hause, Baba-Bilder an der Wand da. Und dann kam eine Frau auf mich zu, die ich kannte, die bringt mir auf einmal ein Baba-Bild gerahmt und sagte, ja, ach, ich hatte das Gefühl, ich sollte dir das geben. Und keiner wusste, dass ich ihm geschrieben habe. Ja, plötzlich überall kam Baba. Und dann habe ich ihn auch auf der inneren Ebene wahrgenommen. Also ich habe ja vorher auch schon sehr viel mit Engeln und aufgestiegenen Meistern gearbeitet. Und ich habe ihn dann auf einmal, seit ich ihm geschrieben habe, auf der inneren Ebene immer wahrgenommen, dass er immer da war. Und damals bin ich viel zu Lichtdiensten mit aufgestiegenen Meistern gegangen. Und immer wenn es über die Liebe ging, dann habe ich ihn gesehen, so innerlich. Habe ich ihn wahrgenommen, dass er halt immer da ist. Und dann war das so, dass ich eben dann doch den Wunsch hatte, mal zu kommen. Und dann habe ich ihm nochmal geschrieben, dass ich gerne kommen würde. Und das hat sich dann auch so ergeben, dass ich dann auf einmal das Geld für den Flug hatte. Und dann bin ich 87 das erste Mal zu Baba gekommen und hatte am ersten Tag gleich ein Interview.
Erzähl.
Das war so, dass ich gleich einen sehr starken Bezug schon zu Baba hatte, ja, obwohl vorher immer für mich klar war, kein Guru und so. Ich war ja mal 80 in Nepal, das hat mich sehr berührt. Der Himalaya, und dann war ich kurz im Osho-Ashram, das hat mich nicht so berührt. Ich wollte eigentlich keinen Guru haben, dachte ja, für mich steht das nicht an, aber es war schon, obwohl ich noch nie hier war, hatte ich eigentlich das innere Gefühl, dass ich gerne wollte, dass er mich führt. Also ist diese Verbindung schon eigentlich da gewesen, bevor ich bei ihm war, und ich habe auch überhaupt kein Buch gelesen, gar nichts. Das war einfach auf der inneren Ebene so stark, und ich habe auch schon innerlich mich mit ihm unterhalten, bevor ich das erste Mal so bei ihm war.
Ja, dann erzähl doch mal vom ersten Interview.
Das war so gewesen, dann kam er auf mich zu und strahlte und sagte, where do you come from, ja? Und dann sage ich, ja, from Germany, from Berlin. Und dann sagt er, go, go. Und ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Alle sagten, go, go. Und ich dachte, na, ich bin gerade gekommen und so. Und dann habe ich fast da geschoben. Ja, und da hat er mich dann nochmal gefragt, woher ich komme. Und ich war natürlich ziemlich schüchtern gewesen, ja. Ja, von Berlin. Und später haben mir dann alle gesagt, ja, du musst sagen, kommst von Gott, ja. Naja, dann durften wir alle Partner Maskar nehmen und hat dann Vibhuti materialisiert. Und das dritte war eigentlich das besondere Interview gewesen. Die Deutschen hatten ja damals immer weiße Tücher gehabt. Und Baba kam und er war dann schon auf der Männerseite, und da sah ich, wie lauter Männer aufstanden, und ich sah, dass die alle weiße Tücher um hatten. Und dann habe ich Baba innerlich gefragt, ob ich denn jetzt gehen sollte, und dann hat er gesagt, ja, und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Und dann kam ich auf die Veranda, und da war ja noch diese Mataji, die richtig so stabile, wo alle so ein bisschen Angst hatten. Und die hat mich dann gefragt, ob ich zu der Gruppe gehöre. Und da habe ich ihr mein weißes Tuch gezeigt, dachte, na, sieht sie das nicht, ja. Und dann hat sie mich hinsetzen lassen, und dann habe ich da gesessen. Und plötzlich habe ich gesehen, dass ich weit und breit die Einzige mit weißer Haut war. Alle anderen waren braunhäutig. Keiner hatte ein weißes Tuch, ja. Ich war die Einzige mit dem weißen Tuch, also ich hatte eigentlich irgendwie eine Vision gehabt. Oh je, und dachte, gleich kommt Baba und schickt mich zurück, ja. Und dann hat er uns aber alle reingeholt, hat er mich dann angesprochen. How are you, Sir, sagt er. Und da habe ich gesagt, ja, gut, natürlich fühlt man sich immer gut, wenn man bei Baba ist.
Und Sir, hat er gesagt?
Sir, ja, ich weiß nicht, er hat, how are you, Sir, sagt er zu mir. Naja, und dann habe ich gesagt, gut, und dann guckt er mich so an, wiegt er so im Kopf, und dann sagt er, but sometimes you worry. Und dann sagt er, don't worry about this or that or about the future, Sai Baba is always with you. Also es heißt eigentlich, dass ich mir um nichts Sorgen machen sollte, weder um dies, noch um das, noch um die Zukunft, also um gar nichts, ja. Und es war dann wie so ein neues Leben für mich. Ja, und das zweite Mal war eigentlich so, dass ich gar nicht dachte, dass ich komme. Und da war die Christiane Boot damals mit dem Stefan, und die hatte am 5. Dezember, wollte die buchen, und dann ist die ins Reisebüro gegangen und hat einfach für mich mitgebucht. Das ist einfach so aus ihr rausgesprochen. Dann hat sie mich angerufen, sagt sie, du weißt du, ich habe gerade für dich für 5. Dezember mitgebucht. Und ich wusste aber innerlich, dass das irgendwie stimmt.
Das war wann?
88. Da hat er mich überhaupt nicht angeguckt. Also es war trotzdem schön, aber so persönlich war da gar nichts. Und war so, dass ich dann den dritten Aufenthalt 7,5 Jahre da war. Also ich war in 7,5 Jahre permanent von Mai 1990 bis Ende September 1997 da. Naja, und es war so gewesen, dass ich das ja nicht vorher wusste, dass ich permanent bleibe. Ich bin hingefahren, hatte dann ein Interview, und dann habe ich ihn gefragt, wie lange er will, dass ich bleibe. Hat er mich so angeguckt, hat er gesagt, as long as you want. Ja. Und dann dachte ich, ja, eigentlich will ich ja immer bleiben, aber ich habe ja nur ein Jahr Geld. Dann hatte ich aber nochmal ein Interview, und dann habe ich ihn wieder gefragt, wie lange er will, dass ich im Ashram und bei seiner physischen Form hier in Indien bleibe. Und dann hat er wieder gesagt, as long as you want, hat er dann gesagt.
Also er hat gesagt, solange du möchtest.
Ja, ich dachte, ich bleibe so ein Jahr, weil ich nicht mehr Geld hatte, aber irgendwie hatte er alles vorbereitet, und ich hatte immer Geld, immer Visum, alles, ja, er hat für alles gesorgt. Also da habe ich dann gemerkt, wenn er sagt, dann ist alles da eingeschlossen, ja. Und dann ging das ganz einfach. Der Nachbar hat die Wohnung übernommen, habe ich noch Geld gekriegt, weil ich ja was in Berlin gelassen hatte für Strom, dies und das. Und ja, es hat irgendwie er alles vorbereitet.
Und das Visum war damals auch kein Problem?
Ja, das Visum habe ich dann auch für die Zeit bekommen. 3 Monate gab es damals und alle haben gesagt, naja, auf ein halbes Jahr ist überhaupt kein Problem. Dachte ich, naja, habe ich ja Zeit. Und dann hatte ich aber nach 2 Monaten ein Interview und dann sagt Barbara zu mir, don't worry about money. Money is not important. Money comes and goes. Morality comes and grows. But visa is very important. Think about your visa. Also Barbara hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen ums Geld machen. Geld kommt und geht und Moral kommt und bleibt. Und hat er mich ganz groß angeguckt und gesagt, aber visa ist sehr important. Ich soll mir über mein Visum Gedanken machen. Und es hatte mich schon gewundert, weil ich war erst 2 Monate da und dachte, na, bis zum halben Jahr ist das sowieso kein Problem. Aber okay, dann bin ich hingegangen, um das vom Vierteljahr auf ein halbes zu verlängern. Und der Anandapur, der war irgendwie so, also ich habe so Schwierigkeiten gehabt, der wollte das irgendwie nicht machen. Und dann habe ich mir plötzlich vorgestellt, dass jetzt Swami mir gegenüber sitzt. Und in dem Moment hat er sich plötzlich völlig verändert. Er blühte völlig auf und hat gesagt, ich soll mich jetzt darum kümmern, nach Delhi zu fahren, mein Visum verlängern lassen. Und die haben gesagt, ja, also wenn das deutsche Konsulat das befürworten würde, dann würden sie mir das Visum geben. Und dann war das so, dass die Annemarie Mata war, die hat in Delhi gelebt, ist eine Deutsche, die war da verheiratet und die hat das erste Mal das Satyam Shivam Sundaram übersetzt. Und die hat bei der deutschen Botschaft gearbeitet, zufällig, wie Baba das so geführt hat. Dann habe ich mein Visum gekriegt und dann haben wir sogar, ohne vorher zu buchen, noch einen Zug gekriegt von Delhi nach Bengaluru und Puttaparthi und waren dann genau zum Akhanda Bhajans da.
Du hast dann ja in Indien geheiratet oder besser gesagt, du wurdest verheiratet. Erzähl doch mal die Umstände, wie das gelaufen ist. Denn das war ja fast wie eine in Indien typisch arrangierte Heirat.
Ja, 1992, das war so gewesen, dass der Klaus dass er ja auch in manchen Interviews war und ihn hat er immer gefragt, where is your wife, where is your wife? Und er hat sich immer Gedanken gemacht, warum fragt Barbara mich denn immer nach meiner Frau? Er weiß doch, dass ich nicht verheiratet bin. Ne? Und hat sich natürlich Gedanken gemacht, was das bedeutet. Und dann hat er Barbara irgendwie einen Brief geschrieben, ob er heiraten soll, hat Barbara aber nicht genommen. Und damals lief ja viel mit Briefen, dass man Barbara Briefe geschrieben hat. Lieber Barbara, nimm den Brief nur, wenn das und das ist. Und Barbara hat den dann genommen oder nicht. Oder hat manchmal auch zwei Briefe geschrieben, wo was Verschiedenes drin stand. Und dann hat er das genommen, was irgendwie anstand. Ja, und dann hat er gedacht, na, vielleicht soll ich ja schreiben, wen ich heiraten soll.
Ihr kanntet euch aber damals schon.
Ja, wir haben zusammen die deutsche Gruppe geleitet und in der Kantine zusammengearbeitet. Also wir waren jetzt kein Paar, war irgendwie so gar kein Thema. Wir waren so ein Arbeitsteam. Mit mir war eigentlich gar kein Thema. Na, und dann irgendwie war das so gewesen, dass ich einen Tag mal gesagt habe, ach, bleib doch noch ein bisschen länger. Habe gar nichts mehr dabei gedacht. Und dann hat er plötzlich gedacht, ja, vielleicht soll ich ja sie heiraten. Und dann hat er Barbara einen Brief geschrieben, ob er mich heiraten soll. Ich wusste das alles gar nicht. Und dann hat er Klaus aus der dritten Reihe gerufen, sollte zu Barbara kommen, hat er seinen Brief genommen und irgendwie noch so ein bisschen mit ihm gesprochen, ja. Und Klaus wusste dann erst gar nicht, wie er mir das erzählen sollte.
Und wann ist er damit rausgerückt?
Na, dann hat er mir einen Brief geschrieben und ich war erst eigentlich völlig schockiert, ja. Und ich habe dann gleich gesagt, ja, aber ich bleib hier, ich komme nicht mit nach Deutschland. Er hat dann gesagt, ja, ich kann hier auch nichts dafür. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass das stimmt, aber ich habe gesagt, na, das muss Barbara mir schon persönlich sagen, ja. Und dann habe ich Barbara gefragt, ob er will, dass ich heirate. Und da hat er gesagt, yes, but not now. Also ja, aber nicht jetzt. Ne? Dann dachte ich, ach, noch ein bisschen Zeit. Ja. Also so auf der Ebene, wie das so in Deutschland ist, haben wir uns eigentlich erst nach der Ehe kennengelernt, wie das halt in Indien so ist, ja. Plötzlich hatten wir dann nochmal ein Interview zusammen und dann hat Barbara zu mir gesagt, now enough with this friendship, now get married, quick, quick, get married, ja. Also keine Freundschaft mehr, wir sollten heiraten. Dann war die Audrey James, die hat gesagt, na, wir könnten das ja mal uns erkundigen in der Mayor Hall in Bangalore. Wir wollten eigentlich uns erstmal informieren, ja, und es war so, als ob Barbara irgendwie ja, das Programm geschaltet hätte, dass wir jetzt heiraten. Wir sind dahin, das ist wie so ein Altbau, so ein Rathaus, so ein Hof. Und dann kam uns so ein Junge entgegen, so ein Indischer, so ein Dienstbote. Und der hat dann gefragt, was wir wollten. Und dann haben wir gesagt, Marriage. Und dann hat er uns gleich damit reingezogen. Und da waren lauter so Advokate mit ihren Rüschenhemden und dunklen Anzügen. Und alle haben auf uns eingeredet. Ja, und dann war mir jetzt alles zu viel, dann habe ich gesagt, ja, wir wollen ja eigentlich uns nur registrieren lassen. Wir sind ja eigentlich schon verheiratet. Weil ich dachte, na, wenn Barbara das mit seinen Worten sagt, ist es eigentlich, als ob wir schon verheiratet sind. Und dann haben sie gesagt, ja, wo sind die Beweise, wo sind die Hochzeitsfotos? Ja, und hatten wir natürlich nicht. Und dann haben sie Klaus gefragt, ob er Christ ist. Und Klaus hat gesagt, ja, weil Baba ihm nämlich einen Kreuzring 1990, glaube ich, materialisiert hat. Ja. Und ich habe dann gesagt, nein, ich bin Hindu, ich bin nicht Christ. Ja. Und dann war ein großes Problem. Dann haben sie gesagt, ja, man muss eben erst spirituell heiraten und dann kann man sich erst registrieren lassen. Und wir könnten entweder bei den Baptisten so christlich heiraten, sofort, oder am nächsten Tag im hinduistischen Tempel und uns dann registrieren lassen. Und wir haben ja das Taxi da gehabt, also wir hatten ja gar nicht irgendwie, wir wollten uns ja nur mal erkundigen und so. Habe ich gesagt, naja, ist ja okay, dann lieber christlich, weil wir hatten ja das Taxi warten. Ja, und dann hat aber der gesagt, ja, wir können es sofort machen. Ob wir irgendwie Trauzeugen oder was hätten? Nö, hatten wir nicht. Wir hatten ja überhaupt nichts. Wir hatten gar nichts bei, ne? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt unsere Pässe bei hatten. Ja, auf jeden Fall, da gibt es so ein Stamped Paper. Das heißt, es ist so ein Formular. Da macht man ein Siegel drüber und da schwört man, dass man jetzt geboren ist und noch nicht verheiratet ist und sowas alles. Und das gilt wie ein Dokument in Indien. Das war dann irgendwie versiegelt. Und dann sind wir zu diesem Baptisten, das war so ein alter Mann, der hat dann auch so gefragt. Und wir haben ja auch nicht alles verstanden, aber immer wenn wir irgendwie was geantwortet haben, was nicht ins Konzept passte, dann hat der Advokat, hat er uns vorgesagt und der alte Mann hat das nicht mitgekriegt. Ja. Und der Advokat und sein Helfer, die waren dann unsere Trauzeugen. Und dann hat er gesagt, so, jetzt sind wir hier verheiratet und jetzt können wir irgendwo hinfahren und dann essen gehen oder was und warten. Und dann würde er das mit der Registration machen, das würde 3 Stunden oder was dauern. Und dann sind wir kurz vor 9 sind wir in Ashram zurückgekommen. Und ich habe ja damals mit 2 Frauen zusammen im Zimmer gewohnt. Und beiden Frauen haben schon im Bett gelegen. Und da habe ich gesagt, ich bin jetzt verheiratet. Und die wieder, natürlich gleich wieder aufgestanden. Ja, und am nächsten Tag dann haben wir dann auch ein Zimmer im Ashram gekriegt. Naja, und dann hatten wir nochmal zusammen ein Interview. Und dann hat Baba Klaus wieder gefragt, where is your wife? Und dann hat Klaus auf mich gezeigt und hat Baba gelächelt. Yes, sagt er so als Offener, endlich. Dann hat sich so der Kreis nochmal geschlossen.
Hat Swami Ehringe materialisiert?
Nee, hat er nicht. Also ich dachte, ich möchte eigentlich nur innerlich was. Obwohl später so, wo dann viele was hatten, hätte ich natürlich auch gern was gehabt. Aber nein, das war dann das Ego und das hat er natürlich nicht erfüllt.
Du hattest ja, glaube ich, 19 Interviews und... Ja, da bleibt ja kaum noch ein Wunsch offen.
Das letzte war gewesen am 13. Dezember 1994. Danach hatte ich kein Interview mehr. Aber ich habe das eigentlich, dass ich ihn immer so spüre und das ist eigentlich das größte Geschenk.
Inzwischen seid ihr wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Warum?
Ja, er hat uns gesagt, dass wir zurückgehen sollen. Naja, und es war eigentlich überhaupt nicht so im Denken drin, aber das war irgendwie okay, weil wir haben ja eigentlich alles gemacht, was Baba sagt. Und das war ja das Jahr, wo er auf dem Goldenen Wagen war, das erste Mal. Und ich hatte selber auf dem Goldenen Wagen auch ein ganz kleines Stück Gold mit drauf gemacht, weil das war so, dass dieser Goldene Wagen, der ist ja hier von Madurai, von den Leuten vom Paduka Trust hierher gebracht worden. Und damals waren die Sheds und die waren natürlich die Türen viel zu klein für diesen Wagen. Und auf die indische Weise haben sie dann einfach eine Mauer eingerissen und den Wagen da reingestellt. Und ich kannte die, weil wir durch diese Padukas, diese Gesegneten. Und dann kam ich gerade vorbei und da hat mich der Sohn von dem alten Chetya reingeholt und da wurden diese kleinen Goldplättchen darauf gemacht und hat mich gefragt, ob ich auch eins drauf machen soll. Und dann habe ich eins gekriegt und das durfte ich dann selber darauf machen. Und deshalb wollten wir natürlich unbedingt dabei sein, wenn dieses Fest mit dem Goldenen Wagen ist. Das war jetzt im September 97.
Paduka-Fest. Ich will mal erklären für diejenigen, die zwar den Goldenen Wagen kennen, aber mit dem Wort Paduka nichts anfangen können. Da geht es ja symbolisch um die goldenen Sandalen, die Rama seinem Bruder Bharata gegeben hatte. Der stellte sie dann auf den Thron, um damit zu symbolisieren, wer hier der Herrscher ist, nämlich Rama. Und diese goldenen Sandalen, das sind eben die Padukas.
Und dann hat uns jemand ein Ticket besorgt gehabt, einen Rückflug über Lufthansa, weil damals die Einzelflüge billiger waren von Deutschland aus. Wir wollten eigentlich August, September so und dann hat jemand schon für Juli ein Ticket gebracht und das hat uns erstmal so ziemlich schockiert. Wir haben uns noch gar nicht so weit fertig gefühlt und wollten natürlich auch beim Goldenen Wagen dabei sein. Und dann waren wir aber nicht sicher, ob das jetzt Babas Wille ist, dass wir eben an dem Datum fliegen. Und dann habe ich zwei Briefe geschrieben. Einen Brief habe ich geschrieben, lieber Baba, bitte nimm diesen Brief nur, wenn es dein Wille ist, dass wir hier am 19. Juli oder so das Ticket nehmen und nach Deutschland fliegen. Und den anderen habe ich geschrieben, lieber Baba, bitte nimm den Brief nur, wenn es dein Wille ist, dass wir den nächstmöglichen Flug nach diesem Fest mit dem Goldenen Wagen nehmen. Und dann kam er, ist stehen geblieben, hat sich die beiden Briefe angeguckt und dann hat er den Brief genommen, dass wir eben bis zum Goldenen Wagen bleiben sollen. Und dann sind wir bis zum Goldenen Wagen geblieben und dann Ende September 97 nach Deutschland.
Und wie war das, ihn auf dem Goldenen Wagen zu sehen?
Ja, das war einfach sehr besonders, obwohl es diesmal nochmal anders war. Diesmal hat es noch eine andere Ebene gehabt letztes Jahr.
Also im November 2008 im Stadion zum großen Jagna.
Ja, diesmal war das irgendwie, also damals haben sie auch schon gesagt, dass er in kleinen Kreisen gesagt hat, jetzt fängt das goldene Zeitalter an und da hat er ja mal so gesagt, ja, er will eigentlich gar nicht auf den goldenen Wagen und so ein Quatsch mit dem goldenen Wagen. Aber das ist so, dass in den Palmblättern, also gerade in Bangalore, da stand schon in den Palmblättern drin, dass dieser Subramanyam, der Name stand drin, Baba diesen goldenen Wagen schenken wird. Und es stand auch schon drin, dass er diese Gayatri-Statue schenken wird. Also es stand schon in den Schriften, also es musste sich eigentlich erfüllen. Aber das letzte Jahr, da ist ja das Baba von sich aus darauf gestiegen und auch aus dem Ashram rausgefahren. Und das war für mich ganz besonders. Ja, das war auch, wir hatten gar nicht geplant, zum November zu kommen. Und es war so, wir hatten Sehnsucht. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht war was Geburtstag, da ist ja mal viel draußen, da hat man viel von Baba vielleicht da. Und dann waren wir in einem indischen Restaurant, wo eine Frau ist, eine Inderin, die arbeitet da nur sonntags aus Aushilfe, die macht auch Indien-Tickets. Und wir kamen da rein und da sagt sie, ja, ich habe da gerade so ein Sonderangebot für 500 Euro bis Bangalore, ja. Und das war dann für uns wie so eine Einladung. Und dann haben wir noch mal 3 Wochen gebucht und wir wussten gar nichts von dem Jagna. Und ja, und das hat uns dann total berührt, dass es da war, das Jagna mit dem goldenen Wagen. Und er kam ja da rein und es waren, sind ja Millionen erwartet worden, 3 Millionen. Und viele haben sich nicht getraut und es waren gar nicht so viele Leute da. Und er kam in dem goldenen Wagen und es war wie so ein Bild in die Seele eingebrannt. alle waren glücklich und er kam da reingefahren und das war wie, also das war für mich, als ob jetzt eine neue Zeit anfängt, ja, weil er aus dem Ashram rausgefahren ist, durch dieses Tor durch, auf dem goldenen Wagen. Also das war sehr besonders.
Du hast da eben das Palmblatt erwähnt. Du bist da, glaube ich, ja auch mal gewesen. Hat es die Erkenntnisse gebracht, die dir so bisher nicht bekannt gewesen sind?
Ja, ich wollte eigentlich gar nicht hingehen, weil ich dachte, jetzt bin ich bei Baba, was soll ich beim Palmblatt lesen? Aber dann habe ich Baba einen Brief geschrieben, ob er will, dass ich da hingehe. Und dann hat er den Brief genommen. Und ja, dann bin ich da hingefahren und der hat mich überhaupt nicht gekannt. Der hat mein Geburtsdatum. Ich habe auch nichts gesagt, weil ich wollte, dass er mir was erzählt. Und dann hat er mit mir zusammen das Om Namah Shivaya dreimal gebetet. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich hätte neun Leben Gott gesucht und wollte ihn diesmal auf jeden Fall erreichen. Und deshalb hätte ich mir eine Familie ausgesucht, zu der ich auf jeden Fall keine Bindung haben würde. Und das hat mich halt sehr beruhigt, weil ich oft gehadert habe mit meinem schwierigen Elternhaus. Ja, das war dann einfach nochmal eine Bestätigung für mich, dass der das so gesagt hat.
Du hast vorhin erwähnt, dass du nichts Materielles von Barbara haben wolltest. Was war oder was ist wichtig für dich?
Also einmal war für mich wichtig die Einheit. Ich habe Gott ganz anders erfahren, einfach direkt. Also es ist ein großes Geschenk, weil er war ja immer mein Spiegel und die Liebe. Und na, ich hatte nicht so ein super tolles Elternhaus. Also meinen Vater kenne ich nicht und mit meiner Mutter war nicht so ein tolles Verhältnis. Und ich habe Baba eigentlich als meine göttliche Mutter erlebt und ich habe mich noch nie so versorgt gefühlt, wie seit ich Baba kenne. Also ich habe, egal wo ich bin, also bis in die kleinsten Sachen, ich habe immer das Gefühl, also er weiß, er hat ja immer wieder bewiesen, auch in Interviews, das ist vielleicht auch ganz wichtig, er hat immer allen Leuten bewiesen, dass er wirklich alles weiß, ja, dass er alles aus ihrem Leben weiß, aus ihren früheren Leben, alles in jedem Augenblick. Heute die Leute, die kommen, die kriegen das gar nicht so mit, ja, aber er weiß wirklich alles in jedem Augenblick, egal wo man ist. Er führt alles, wenn man sich auf ihn verlässt, er führt alles. Ja, da war nochmal vielleicht ganz wichtig, fällt mir jetzt ein. Bei meinem ersten Aufenthalt, da hatte ich ja eigentlich das Gefühl, ja, ich möchte gern, dass er mein Leben führt. Und war eigentlich soweit alles klar und da hatte ich das Gefühl, er möchte, dass ich ihm einen Brief schreibe. Dann habe ich einen Brief geschrieben, ja, ich bitte dich darum, dass du mein Leben führst und mir zeigst, wie ich dies machen soll, wie ich das machen soll, wie ich jenes machen soll. Und so, dann habe ich den Brief gehabt und habe in der ersten Reihe gesessen. Dann kam er vorbei und würdigt mich überhaupt keinen Blickes, ja, und war schon ein ganzes Stück weiter. Und dann hat es in mir ganz laut gesagt, no. Und ich war ganz erschrocken und denke, ja, was habe ich denn falsch gemacht, ja. Und dann habe ich über den Brief meditiert. Und dann ist mir gekommen, ja, entweder übergibt man Gottes Leben ganz oder gar nicht, ja. Naja, und dann habe ich ihm nochmal geschrieben, hiermit übergebe ich dir bedingungslos mein Leben. Und dann kam er, strahlt schon von Weitem, ja, nimmt den Brief, gibt mir Vibhuti und ich durfte seine Füße berühren und das wollte er halt. Und das ist mir eigentlich erst so nach und nach bewusst geworden, was das eigentlich für eine Tragweite hat, weil man braucht sich eigentlich um nichts zu kümmern, weil na, er führt alles und er sorgt für alles und auch wenn man auch Erlebnisse hat, die vielleicht man sich von der äußeren Ebene nicht so wünschen würde, stellt man eigentlich hinterher immer fest, dass das das Beste für einen ist. Ja. Also ich habe nie irgendwie die mütterliche Liebe so erfahren wie von Baba. Und seitdem fühle ich mich eigentlich rundherum versorgt, geliebt, geführt, beschützt. Ja, es hat mein Leben völlig verändert. Kann ich es nur empfehlen, ja. Also, weil wir übergeben das ja eigentlich Gott in uns. Das ist ja eigentlich unsere eigene Göttlichkeit. Baba ist ja die Inkarnation von der Göttlichkeit eigentlich, die alles durchdringt. Wir nehmen ihn ja nur wahr, weil wir ja diese Göttlichkeit in uns haben. Und wenn wir ihm das Leben übergeben, ist es für mich so, übergebe ich es eigentlich Gott in mir. Das heißt, dass sich Gott in mir entwickelt, ja, und nicht dieser andere Teil. Ich hatte in Kodaikanal 1992 ein sehr besonderes Erlebnis mit Barbara. Da habe ich auch in der ersten Reihe gesessen und da kam er raus zum Darshan. Ich erlebe ja die Einheit immer übers Herzchakra, so mit Barbara. Und da dachte ich, oh, Barbaras Liebe ist so stark, die ist ja kaum zum Aushalten. Und ich war völlig hin und weg von Barbaras Liebe. Und dann kam er dann auch näher und dann durfte ich seine Füße berühren. Und dann war ich irgendwie weggetreten. Und dann kam ich wieder so zu mir. Da war er schon auf der Männerseite. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht Barbaras Liebe, das bin ich selbst. Und dann war das so, dass ich gemerkt habe, ja, ich bin diese Liebe. Und dann habe ich Barbaras Körper da laufen sehen. Also ich war ganz in der Einheit. Also ich war selbst diese Liebe und Barbaras Körper lief da hinten und mein Körper saß hier. Also ich war völlig so eins mit ihm, eins mit der Liebe. Ne? Ich dachte ja, das hält an, aber am nächsten Tag beim Darshan war es dann leider nicht mehr so. Aber einfach die Erfahrung, die kann man sich ja immer wieder dran erinnern. Da weiß ich einfach, dass es so ist, ja, dass ich eigentlich eins bin mit Baba, dass ich eigentlich eins bin mit der Liebe, eins mit Gott, dass das eher eben die Verkörperung ist, unser Lehrer, unser Spiegel und uns führt. Und das ist eben ein großes Geschenk, Baba so zu erleben. Weil ich kann mich auf seine Form konzentrieren und dadurch stärke ich ja auch meine Göttlichkeit. Das ist einfacher als dieser formlose Gott. Obwohl es natürlich diese formlose Essenz ist, sie ist in meinem Herzen und die ist in jedem anderen Herzen. Und ich habe auch manchmal Einheitserlebnisse mit anderen Menschen, die ich gar nicht kenne oder so. Es ist immer übers Herz. Deshalb, wenn ich Baba das Leben übergebe, das kann man auch Jesus oder so, aber es ist eigentlich Gottes Leben übergeben und es ist eigentlich Gott in mir. Also ich entscheide mich, das ist eine Grundsatzentscheidung, ob man sich entscheiden will, ich habe jetzt weltlich soweit alles erlebt, ich möchte jetzt diesen göttlichen Weg gehen und übergebe Gott mein Leben oder man will vielleicht in der Welt noch dies und das erleben. Ich denke, jede Seele ist anders, ja. Vielleicht habe ich schon das alles erlebt und möchte jetzt das machen. Eine andere Seele möchte vielleicht was anderes machen. Das muss jeder selbst entscheiden. Für mich ist das halt so ein großes Geschenk.
Kannst du das Gefühl irgendwie noch ein bisschen näher beschreiben?
Tja, ich kann ich gar nicht sagen. Also jeder spürt ja irgendwie mehr oder weniger die Liebe. Also ich würde es denn... Das ist das Herz und das ist auch noch eine andere Ebene. Also das ist zwar über das Herzchakra, aber das ist irgendwie eine andere innere Ebene. Die ist ganz groß, die ist allumfassend und das ist dann so, dass ich das kaum aushalte, das Gefühl vor Liebe. Dass ich das Gefühl habe, ja, körperlich und auch im Kopf, so im Mind. Also ich habe das Gefühl, diese Ebene ist gleichzeitig da. Da ist die eine Ebene, diese menschliche, und die andere, die ist irgendwie darunter. Die ist einfach da und das ist nur, wie wenn ich einen Schritt zur Seite gehe. Wie wenn ich da reingehe oder wenn die andere Ebene, wenn da ein Stück gelüftet wird, dass man da die erleben kann. Aber eher habe ich das Gefühl, also dass ich eigentlich ganz in mich reingehe. Und ich erlebe eigentlich auch, wenn Baba Darshan gibt, es ist für mich immer ein Augenblick der Ewigkeit. Also wo einfach nichts da ist, einfach nur die Ewigkeit, die immer da ist. Ja, es ist einfach eine Ebene, die gleichzeitig da ist. Vielleicht, weil die feinstofflichen Körper noch nicht so alles aushalten, ist es für mich dann eher das Gefühl, dass ich das kaum aushalte und auch die Tränen kommen, dass ich so berührt bin.
Damals hattet ihr ja im Außen geradezu paradiesische Zustände, möchte ich mal sagen. Jetzt ist es ja so voll geworden. Hat sich für dich beim Darshan was verändert? Spürst du die Liebe heute ebenso stark wie damals?
Ja, es ist wechselhaft. Es ist eben eine andere Qualität. Ich habe ihn halt innerlich immer und ich habe auch manchmal trotzdem die Chance, mal so vorne zu sitzen, dass er einen anguckt oder letztes Jahr. Da habe ich nochmal ein Sari bekommen. Also es gibt immer ein paar persönliche Augenblicke. Passiert immer das, was sein soll. Und das, was nicht sein soll, da kann man sich noch so anstrengen. Das klappt sowieso nicht. Also wenn man sich auf das Innere konzentriert und nach sich selbst geht, dann passiert es, was passieren soll. Früher, da bin ich immer richtig ausgerastet. Ja, auch wenn dann die Inneren durchgegangen sind. Ich habe meditiert und haben sich auf meinem Kopf abgestützt. Also ich war schon aufbrausend früher und also ich habe mich nicht immer so gut benommen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber Baba hat einfach mich nach und nach verändert. Ja, Baba ändert uns. Ne? Also wenn man irgendwie hinkommt und eine gute Motivation hat, dann passiert die Änderung einfach. Ja, dann kommt diese Situation und jene und dadurch verändert man sich und plötzlich merkt man, ach, in der gleichen Situation verhalte ich mich jetzt ganz anders. Ja, ich war schon eher so ein kleiner Revoluzer gewesen. Aber hat mich schon ganz sanft gemacht. Nach und nach.
Kannst du noch ein bisschen von früher erzählen?
Früher war ja das alles viel kleiner und da, wo jetzt Babas, der Mandi, also es ist ja jetzt ausgebaut worden und da, wo jetzt Babas Haus ist, da waren ja früher die Arkanen und dahinter war Sand, da konnten die Kinder spielen und da hatte man Baba auch ziemlich nah, so wie man jetzt vielleicht, wenn man auf der Männerseite hinten ist, sogar noch näher. Und dann war auch ein Tag und dann kam Baba und hat geguckt und dann habe ich in seine Augen geguckt von da draußen, ne? Und dann war das so, als ob er mich in seine Augen reingezogen hätte und da war ich drin und dann habe ich das ganze Universum da drin gesehen. Ja, und das war für mich nochmal ein Zeichen, ja, man muss nicht immer vorne sein, ja, man kriegt die Erlebnisse oder das, was man haben soll, dort, wo man ist. Das ist irgendwie unabhängig davon, also das war auch sehr besonders. Also er hat mir eigentlich gezeigt, dass das ganze Universum in ihm ist.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich habe einfach das Gefühl, dass ich irgendwie in ihn reinkomme, dass er mich reinsaugt und dass ich da drin sehe, dass eben in ihm das ganze Universum ist. In seinem Körper, also in ihm drin, dass ich durch seine Augen in ihn reinkomme und da drin ist das ganze Universum. Planeten, das ganze, der ganze Kosmos, das ganze Universum ist in ihm. Ja, und dann war noch früher, wenn es geregnet hat, das kriegt man ja heute auch nicht mehr mit, da haben wir ja gesessen und waren patschnass und dann kam Baba. Und er wurde überhaupt nicht nass, nur sein Gewand, also sein Gewand, was am Boden schliff, das war ein bisschen nass und er, seine Haare, nichts. Er war immer völlig trocken. Er kam dann, wir saßen da alle patschnass und er kam und hat gescherzt, ah, it's raining und hat gelacht und er war immer trocken. Das sieht man heute alles gar nicht mehr, diese Sachen. Und dann ist manchmal so gewesen, dass einfach ein Fußabdruck fehlte. Und er ist auch manchmal wie geschwebt. Also er ist wie, ja, er ist auch einfach da geschwebt. Er ist, manchmal waren seine Fußabdrücke zu sehen, meistens. Und die Leute haben auch immer den Sand gesammelt. Und ab und zu war da kein Fußabdruck da.
Diese sogenannten Wunder und die Tatsache, dass er alles wusste, das war ja für die ersten Westler damals noch, möchte mal sagen, ungewohnt.
ich fand es sehr beruhigend, so dass ich das Gefühl hatte, er ist immer da, er führt mich, er weiß alles. Ja, das war für mich sehr beruhigend. Ich habe schon Leute gehört, die fanden es nicht beruhigend, die fanden es irgendwie ein Eingriff in ihre Persönlichkeit, dass er alles wusste und dass sie das Gefühl hatten, dass er alles von ihnen weiß. Ja.
Naja, und für einen christlichen Westler ist der Gottesbegriff bis heute ja noch ein bisschen anders definiert. Hier ist der Mensch und irgendwo da oben ist Gott.
Ja, ich hatte da eigentlich schon einen Zugang zu und habe mich eigentlich schon von den Engeln und Meistern geführt gefühlt. Aber mit Baba, das war nochmal eine andere Ebene und besonders die Ebene der Einheit. Da hatte ich immer das Gefühl, man müsste sich dann weiterentwickeln und dann wird man irgendwie ein Meister und dies und das. Und Baba hat mich dann einmal... ich habe ja wenig gelesen und einmal, da wollte ich mir ein Buch kaufen, so ein dünnes, über Reden von ihm. Da kam ich nach Hause, dann hatte ich ein ganz anderes Buch und das war eigentlich ein Advaita-Buch. Da hat er darüber geschrieben, dass alles eins ist und das war genau das richtige Buch für mich. Dann hatte ich eigentlich ein anderes Buch gekauft, aber bin ich mit dem nach Hause gekommen und hatte dann genau das richtige Buch. Da stand drin, dass alles Gott ist, dass alles eins ist. Das war wie Schuppen von den Augen nochmal so, dass ich nicht immer die Unterschiede da, der Meister und der hat die Aufgabe und der Engel, dass ich einfach so diese Einheit erfahren habe. Also er ist eigentlich immer Liebe.
Danke.
Ja, Salam.
Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Psi Global Harmony Deutschland zu Ende. Heute waren wir bei Saitcha, die mit ihrem Mann wieder in Berlin lebt. Für mich ist es immer wieder bereichernd und beglückend, all diese Geschichten der ersten deutschen Devotis zu hören, über die allumfassende und nie endende Liebe Swamis zu seinen Devotis. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, falls Sie uns schreiben mögen, unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.